6284.
Einen wunderschönen guten Tag und allerherzlichst willkommen zur 23. Ausgabe der allmonatlichen Plattform mit Menschen, die am Ulmer Theater werken und wirken. Theater Ulm, die beste Droge der Stadt, am Moderationsmikro Rainer Markus Walter. Und wir haben heute ein dynamisches Duo hier im Studio, Jörg-Heinrich Bentjen und Fabian Gröver. Beide sind seit mehreren Jahren feste Mitglieder im Schauspielensemble des Theaters Ulm. Aktuell haben sie Hamilton Rock Space Investigator des mysteriösen Autoren J.F. Grütjen ausgegraben und auf die Bühne im Podium gebracht, und zwar in der Form eines gespielten Hörspiels. Wie das genau funktioniert, das werden sie uns sicher unter anderem heute auch verraten. Herzlich willkommen, oder besser gesagt, moin moin, Jörg-Heinrich Bentjen.
Moin moin.
Und neben Ihnen aus der Stadt, deren Kicker sich am vergangenen Wochenende zumindest vom letzten Tabellenplatz befreit haben, aus Dortmund, Fabian Gröver. Guten Tag.
Ja, Tag. Hallo.
Fabian, bist du diesem Fußballverein verbunden?
Ja, natürlich. Habe ich ja schon mit der Muttermilch quasi aufgesogen, und das momentane Debakel schmerzt, aber noch besteht Hoffnung.
Okay. Jörg-Heinrich, interessierst du dich für Fußball?
Ja klar, wie? Aber vor allem interessiere ich mich für eine Sache, die bei uns mindestens die Hälfte des Berufs ausmacht, nämlich Betonungen. Das heißt, es heißt Bentin und Grötin.
Grötin und Bentin, okay. Entschuldigung.
Ja, ja. Nein, allerdings mein Verein, ich komme aus Kiel, und Holstein-Kiel. Hat ja, lustige Stutzen, nämlich rote, und sehen wirklich aus wie Störche, aber naja, sie haben es, glaube ich, nie geschafft über die dritte Liga oder so.
Okay, ja. Aber ist ja auch ganz nett und kuschelig in der dritten Liga.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Vor allen Dingen untenrum.
Sicherheitsabfrage fürs Protokoll. Habt ihr heute schon was gearbeitet?
Aber ja.
Ja, was denn?
Ja, ja.
Probe gehabt?
Ja. Also ich hatte tatsächlich, man stelle sich das vor, schon von 10.30 Uhr bis kurz nach 14 Uhr hatte ich Probe. Ja.
An was probt ihr gerade?
Im Moment der Goldene Drache von Schimmelpfennig.
Aha. Und du bist wahrscheinlich schon auch wieder bei einem ganz anderen Stück?
Ja, die Grünhorn-Methode. Wir haben auch keine Zeit zu verschenken, viele Worte zu sprechen. Und letzten Endes müssen Leute wie wir auch herausfinden, warum wir ein Stück über Manager machen. Was interessieren uns diese Figuren eigentlich?
Okay.
Sie sind interessant, das kann ich sagen, aber da ist viel Arbeit zu leisten.
Okay, wir haben eine Stunde interessanten Talk vor uns, und ich würde sagen, jetzt kurz Musik und dann steigen wir gleich ein in unsere erste Runde. Die Plattform rund um das Theater Ulm. Heute mit zwei Schauspielern, die aktuell sogar gemeinsam auf der Bühne zu erleben sind. Dennoch, und bevor wir mit beiden gemeinsam über Hamilton Rock sprechen, lasst uns etwas in eure Vita eintauchen. Jörg-Heinrich, ein Vorname, sehr klassisch, aber auch ein wenig sperrig, oder? Wie hat dich denn eigentlich deine Mutter immer gerufen? Jörg-Heinrich, Essen ist fertig.
Ja, obwohl Essen ist fertig, habe ich nicht so oft gehört. Meine Mutter hat nicht so viel gekocht, hat gesagt. Ja, dieser Bindestrich ist vor allen Dingen irritant, gell? Den man jetzt nicht sieht im Radio, aber ja. Es gibt einen Jörg-Heinrich.
Ja. Also das ist ja eigentlich Binden, ne? Das geht eigentlich nicht.
Im Grunde genommen, das war ein Fehler eines Standesbeamten. Der so Standesbeamte oft? Hat diesen Bindestrich hineingemurkst. Und ich durfte zu einer Zeit, als es noch, als Berlin noch eine Insel war, durfte ich auf eine Klassenfahrt nicht mitfahren, weil ich keine Reisegenehmigung bekommen habe. Die EDV war neu, und es gab eine Diskrepanz zwischen einer Version mit und einer ohne Bindestrich. Darum durfte ich auf meine erste Klassenfahrt nicht mit nach Berlin.
Ohne Scheiß?
Ja, und ich habe hinterher gehört, die haben gekifft. Leute, was habe ich verpasst?
Nee. Mann, das geht ja gar nicht. Nee. Aber eigentlich war doch Berlin die Insel, wo alles möglich war, und nicht Westdeutschland.
Ja, du musst ja erst mal hinkommen nach Berlin. Ja. Und du bist nicht hingekommen. Ja.
Scheiße, ne? Mensch,
und mit Bindestrich.
Blöd. Und nur wegen dem Bindestrich.
Absolut. Und darum ist er jetzt immer dabei.
Ja. Und in dem Fall, wenn er da einfach bindend gebunden ist, dann heißt das einfach auch, man nennt dich Jörg-Heinrich und sonst gar nicht.
Kein Jörg, oder? Ich bin ja schon Jörg. Und wenn du mich verarschen willst, Jörg-Heinrich, oder wenn du streng sein willst zu mir.
Aber wie sprechen die Leute im Theater dich an? Jörg?
Jörg, ja. Jörg, okay. So viel Zeit haben wir nicht für so einen langen Namen.
Wie war das damals mit dem von so viel Zeit muss sein?
Ja.
Naja, gut. Okay, lassen wir das.
Aber das ist ein anderer Das ist ein anderer Schnack, wie man bei uns sagt.
Gab es einen bestimmten Grund, dir diesen Doppelnamen zu geben, so familiär, Name der beiden Großväter oder irgend sowas?
Ich glaube, Heinrich heißen seit 6 Generationen irgendwie alle Männer. Mein Vater hieß Heinrich, mein Großvater Heinrich Wilhelm, also ja. Der musste irgendwie da rein. Jörg war sehr modern. Ich glaube, Jörg müssten sie irgendwie durchgekämpft haben.
Aha. Ja, du bist Anfang der 60er geboren, ne? Ohne dass ich jetzt da irgendwas verrate. Aber das ist auch auf der Homepage zu lesen, von daher ist es nicht so dramatisch, ne? Gut, dann war Jörg gerade vielleicht ein neuer kommender Modenamen.
So wie Fabian heute.
Hm? Genau.
Ja, das erlebt seine Renaissance.
Oder Kevin ist ja auch sehr hip, ne? Okay. Du hast 1980 deinen Zivildienst abgeleistet, das habe ich gesehen. Musstest du damals nach einer Verhandlung?
Ich war dann untauglich, ja. Ich habe mich vorbereitet. Es gab ja richtige Vorbereitungsgespräche für diese Prüfung zur Eignung oder zur Nichteignung zur Bundeswehr und zur Eignung des Zivildienstes. Ich kam kurz bevor ich diesen Termin, dieses Seminar zu belegen hatte, kam ich noch davon. Also bei der Musterung. Ich war da untauglich.
Ah, du warst untauglich und hast dir eigentlich den ganzen Quatsch dann ersparen
Absolut.
Können.
1960, geburtenstarker Jahrgang, da hat man dann mal locker drauf verzichtet.
Ja, auch nicht schlecht, ne? Und du hast dann gar keinen Zivildienst gemacht?
Nee, ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet und habe das Gleiche gemacht, was Zivildienstleistende gemacht haben für
Jetzt so viel Geld. Verstehe ich, warum der Ersatzdienst steht.
Ja.
Ich habe mich nämlich heute beim Durchlesen deiner wieder gefragt, warum steht da Ersatzdienst und nicht Zivildienst? Und ich habe jetzt ja gar frecherweise schon mal Zivildienst gesagt, weil das ja so üblich war.
Ja. So kann man immer durcheinander geraten.
Okay, also und während dieses Ersatzdienst und unmittelbar danach hast du in einer Band Musik gemacht?
Ja.
Was habt ihr gespielt? Rock?
Ja, nur.
Selber geschriebene Stücke, oder?
Ich glaube, zu der Zeit wollte das keiner hören, also... Wir haben also ZZ Top Sachen gespielt und alles, was so Uptime-Rock-Geschichten waren. Bad Company war ein bisschen abhängig davon, wie der Schlagzeuger gerade drauf war zu der Zeit. Bad Company hatte den tightesten Drummer zu der Zeit. Das war ziemlich aufregend. Ein Drummer, der richtig gut spielen könnte und viel und das nicht getan hat. Und so haben wir versucht mit einem Drummer, der so lange tight war, bis zum vierten, fünften Bier.
Okay.
Dann haben wir ihn aber auch schon mal hinter dem Stuhl verschwinden sehen.
Dann habt ihr Punk gemacht.
Ja, so. mit zwei Gitarren, ohne Schlagzeuger und mit viel Bass.
Genau. Du hast in dieser Zeit auch den Kontakt zum Theater gefunden. Was war denn letztendlich der Auslöser, diesen Weg dann auch zu gehen zum Theater, in die Richtung Theaterfach?
Tatsächlich bin ich immer schon manisch kreativ gewesen. Also davon auch leben zu können, ist natürlich ein Traum. Ich habe tatsächlich am Anfang versucht, ich habe Design studiert, ein Semester, und habe mich auch vorbereitet für eine mögliche Existenz in der Darstellenden, in der bildenden Kunst, aber das dauert zu lange. Das dauert zu lange, diese quälende, ich konnte leider nicht malen wie Impressionisten, die so in einer Dreiviertelstunde ein Bild abgenudelt haben. Diese quälende aufs Papier schauen und nicht wissen, wie man sein kreatives Chaos unterbringen kann. Da hat dieser Beruf, Theater, bringt den kürzesten Weg zustande.
Okay, den hast du dann gewählt. Du dachtest, also kreativ ja, aber jetzt nicht irgendwie ewig abhängen.
Ja, und das Ding ist, wir proben zwar 5-6 Wochen, aber der direkte Weg von einem Plan zu dem, was man umsetzt, ist ja ganz kurz. Es passieren auch tausende von Fehlern innerhalb von Sekunden, aber... Das war der Hauptgrund.
Die Idee, dass du mit Musik Geld verdienen kannst, ist dir nie in den Kopf gekommen.
Also niemand, den ich gekannt habe, hat mit Musik Geld verdient. Und es waren richtig gute Musiker dabei. Weil irgendwie kann man, glaube ich, nur Geld verdienen, wenn man, schon damals, aber heute noch mehr, wenn man auch ganz guter Marktwirtschaftler ist, oder?
Ja, da ist sicher was dran, ne? Und okay, aber ich meine, das Theater ist ja jetzt, ich weiß nicht, wie hat dein Vater reagiert, als du ihm eröffnet hast, du gehst zum Theater? War bestimmt begeistert, oder?
Also, wenn ich mal ernsthaft antworte, er war froh, dass ich nicht schwul war.
Okay, so viel dazu, ne?
Ja, ich werde hier gerade angenickt von allen Seiten.
Was? Ich hab nur,
das ist politisch nicht korrekt, aber mein Vater war so drauf.
Ja. 1987 hast du dann deinen Abschluss gemacht. Was ist danach passiert?
Den Abschluss in was?
An der Theaterakademie?
Ja, so auf der Schauspielschule.
Schauspielschule.
ich habe das erste Engagement sofort bekommen. Ich habe ja diese Ausbildung nicht mal zu Ende gemacht, weil ich wollte mehr spielen als bewertet werden auf einer Schauspielschule. Das war Heidelberg. Eine echt coole Zeit. Ich habe tatsächlich im Großen und Ganzen viel mehr im Süden Deutschlands Theater gespielt als im Norden. Und es hat in Heidelberg begonnen.
Woran lag's?
Dass es Heidelberg geworden ist.
Dass du dann eher so im Süden gelandet bist.
Also, weil ich da hängen geblieben bin. Das liegt ein bisschen daran, weil man so natürlich, wenn man Leute kennt, dann bildet man so kleine Arbeitseinheiten, von denen man weiß, die funktionieren gut zusammen. Darum bleiben Theaterleute, zum Beispiel von Stutnitz und ich, längere Zeit zusammen. Nicht, weil es die Sache so wahnsinnig einfach macht, sondern weil man weiß, was so...
Wie man tickt.
Ja, und was der andere vielleicht noch auf der Pfanne hat, ja, was noch nicht gekommen ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, der von Stutnitz, wie bist du letztendlich in Ulm gelandet? Kanntet ihr euch vorher schon? Hat er dich hergeholt,
ja,
oder?
Ja. Wir kennen uns aus Lübeck, das ist fast 20 Jahre her. Dann haben wir uns in Saarbrücken wieder getroffen und jetzt in Ulm.
Okay. Ich habe gelesen, dass du auch Hörbücher einsprichst. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich deine Stimme durchs Mikro hört. Macht dir das große Freude?
Ja, aber das hast du dich verlesen. Das ist der andere Kumpel hier, der... Der ist der Hörbuch.
Der ist der Hörbuchmann. Ja. Oh, böse Falle. Ja. Würde bei dir aber auch passen.
Ja, ich habe noch keine Zeit dazu. Ha? Aber ich bin sehr interessiert, das ist verständlich.
Okay. Ich spare mir die Frage für nachher auf.
Ja,
kein Okay, sorry. Du hast früher in einer Band gespielt, haben wir gerade drüber gesprochen. Rock, Titan Rock, mit einem Titan Schlagzeuger, der nach dem dritten Bier nicht mehr. Machst du heute noch Musik?
Ja, aber... auf eine sehr, ein bisschen peinlich ist, dass ich bin mein Leben lang auf der Suche nach einem, vielleicht gibt es ja sogar einige Hörer, die verstehen, was ich meine, auf der Suche nach dem optimalen Gitarrensound, Röhrenverstärker, kurze Wege, vielleicht ein Pedal davor, übersättigte Endstufen, so. Aber ich habe auch natürlich seit 10, 15 Jahren Modeler, Gitarrenmodeling-Geräte im Einsatz und das sind die einzigen Dinge, die ich im Theater benutzen kann. Und das ist die einzige Möglichkeit, um Gitarre zu spielen, wenn ich sie während meines Berufs ausübe. Mhm. Das ist ein bisschen, okay. Das zerreißt mich geradezu. Also Leute, wo sind die Röhren-Sound-Liebhaber, die Titan-Drummer, die irgendwie... wenig Gefutzel und einen geilen Sound wollen. Also bei uns im Theater laufen die nicht überall rum.
Ja, okay. Fette Hammond-Orgel?
Alter, ja? Ich werde ganz feucht.
Apropos feucht, Stichwort nackt.
Ah, ja. Hast du davon, du weißt aber nichts davon. Du findest nur die Idee aufregend, oder?
Ich bin im Zusammenhang mit dir immer wieder über das Wort nackt gestolpert. Warum wohl?
Ach so, naja, es gab eine Zeit lang, wo ich ganz viel Nackttheater gespielt habe, weil an diesen Theatern Kostüme so wahnsinnig teuer sind und die Reinigung. Also, nein. Ja. Ich habe ein Projekt gemacht, das war Schnitzlers Reigen, allerdings von unserer Produktion, unser Titel war Nackt, weil wir ganz nackt ganz viel gespielt haben. Und das, ich stammel herum, weil ich gar nicht mehr genau weiß, warum ich dieses Projekt gemacht habe. Manchmal macht man Dinge, von denen man nicht weiß, ob sie irgendjemand sehen will unbedingt und ob man damit Geld verdient. Okay. Aber die Grundparameter dieser Produktion, an die ich mich kaum erinnere, waren wirklich aufregend. Und okay. Der Titel war nackt.
Der Titel war nackt, ja. Okay, ich würde sagen... Wir haben jetzt schon wieder 10 Minuten gesprochen, jetzt machen wir nochmal Musik und dann wenden wir uns dem Mann neben dir, dem Mann aus Dortmund, zu. In unserer Ulmer Theaterplattform heute zwei Schauspieler, die aktuell mit dem Stück Hamilton Rock im Podium zu erleben sind. Über Jörg Heinrich aus Hamburg haben wir jetzt nur schon ein bisschen erfahren. Jetzt wenden wir uns mal an Fabian Gröver, dem Mann aus Dortmund. Sag mal, welche Kindheitserinnerungen hast du denn noch an Dortmund?
Zahlreiche schöne, zum Beispiel damals in Dortmund gab es noch die Höschwerke, das große Stahlwerk, und wenn da dann Abstich war, kann man sich noch daran erinnern, so genannt die Hörder Fackel, also oben dieser Riesenschlot, der dann es geschafft hat, den ganzen Abendhimmel in rotes Licht zu tauchen. Also das war großartig, wenn da Abstich war, leuchtete der ganze Himmel rot auf, im Sommer, tagsüber, abends, egal zu welcher Jahreszeit das war, oder Tageszeit, das war echt schön. Also da die Erinnerung habe ich noch, dann natürlich dadurch bedingt auch noch der Klassiker, also Wäsche draußen zum Trocknen aufhängen, im Garten besser nicht, weil die kommt dann leicht grau verstaubt wieder zurück. Und ach, wie soll ich das sagen? Also diese ganzen, ich habe ja noch dann auch die ganzen Zechen miterlebt. Es gab noch die klassischen Bergmannssiedlungen und so. Also viele gute Erinnerungen. Was natürlich jetzt mittlerweile alles weg ist, ist jetzt, Hösch gibt es nicht mehr. Da ist, wir haben jetzt diesen Phoenixsee, ein Naherholungsgebiet. Wird also die ganze Schwermetallfläche mit Teichfolie ausgelegt, Wasser drauf. Mhm. Ist jetzt ein Naherholungsgebiet und so. Also das hat sich arg gewandelt. Erkenne ich kaum noch wieder.
Zum Positiven?
Naja gut, die Kommune ist auch pleite, so wie viele andere auch, und diesen Phoenixsee hätte ich nicht gebraucht. Mir wäre die alte Industrieruine lieber gewesen, weil das ein viel geileres Ambiente war. So, also dieser Phoenixsee, das ist so gewollt, das ist konstruiert auf dem Blatt Papier, da gibt es unglaublich teure so Wohnkubi, so Häuser, eigentlich sieht ein bisschen aus wie so Legoland. Da kann man für teures Geld sich ein Häuschen kaufen mit Seeblick, aber ich hätte das nicht gebraucht. Wie gesagt, ich mochte das alte Flair, diese verrosteten Türmchen da und so weiter. Also viel lieber. Ist jetzt leider passé. Ich weiß nicht, zum Positiven. Ich glaube nicht. Für mich nicht.
Die Verwandlung vielleicht nicht, aber unter dem Aspekt, dass man die Wäsche jetzt wieder raushängen kann?
Das kann man machen auf jeden Fall. Und es ist wirklich fußläufig vom Haus meiner Eltern, bin ich in 10 Minuten an diesem tollen See, kann einmal rumlaufen, das dauert dann 25 bis 30 Minuten. Und da ist halt, der halbe Stadtteil ist da unterwegs. Also es ist schon okay.
Du bist ab und zu noch zu Hause?
Ja, wenn ich schaffe, fahre ich
Eltern mal hin. Besuchen, ja, ja. Bekannte noch?
Genau.
Oh, okay.
Ja, ja, ein paar Freunde noch und dann war es das aber auch.
Was hat dich denn eigentlich bewegt, den Beruf des Schauspielers anzustreben? Gab es da eine Schlüsselfigur oder ein Schlüsselerlebnis?
Schwierige Frage. Also ich weiß noch, einer meiner ersten Filme, den ich gesehen habe in dem kleinen Vorortkino in Dortmund, das war damals Das Imperium schlägt zurück, der zweite Teil der Star Wars Trilogie. Da war ich dann, glaube ich, 8. Großartig. Hat mich nicht bewegt, Schauspieler zu werden, aber irgendwie Film hat mich natürlich immer sehr interessiert. Film, Fernsehen, im Theater war ich äußerst selten als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener äußerst selten. Schlüsselerlebnis nicht. Ich bin ja auch auf Umwegen dahin gekommen. Also habe erst Mathematik und Sport studiert, okay, dann Medizin angefangen und dann hatte meine Mutter eine Kleinanzeige in der Zeitung, dass das Theater Dortmund Statisten sucht, und so bin ich dann zu meinem ersten Statisteriejob gekommen und habe dann gedacht, das könnte ich doch auch professionell machen, und so kam es dann auch.
Okay, tatsächlich so. Aber der Film scheint dich schon, hast, so wie ich gerade rausgehört habe, einfach auch stark zu interessieren oder zu faszinieren. Das ist ein Punkt, da möchte ich nachher auf jeden Fall mit beiden von euch noch drüber sprechen. Du hast dann auf jeden Fall gesagt, okay, ich werde jetzt mal Schauspieler. Mhm. Das ist ja im Prinzip der normale Weg. Man sagt ja nicht, ich werde Filmschauspieler oder ich werde Theaterschauspieler, sondern ich werde erstmal Schauspieler. Hast das dann auch tatsächlich getan. Und du hast dann, wie ich gesehen habe, die Stationen, zum Beispiel Hannover, mhm, Kiel, ja, war auch mit dabei. Und du bist dann, da bin ich drüber gestolpert im ersten Moment, im Kreuzgangsspiel in Feuchtwangen gelandet. Ja. Und das habe ich dann gesehen und dachte mir, das ist irgendwo eine erzchristliche Veranstaltung. Was weiß ich, die machen da was mit Jesus, hat das Kreuz auf dem Rücken und tragt es durch die Stadt.
Das wäre immer schön gewesen, das hätte ich ja sogar gemacht.
Ist aber was ganz, hat einen ganz anderen Hintergrund. Das sind
ist Festspiele, ein ganz renommierter, ne? Festspielort seit, ich glaube, mittlerweile 60 Jahren sogar. Mhm. Und da war ich dann, da findet sich ja jedes Jahr ein Ensemble, und da war ich 2 Jahre da. Das eine Mal Ronja Räubertochter und dann Amadeus von Peter Schäffer, und das zweite Jahr war Diener zweier Herren und dann ein ganz unsäglicher Urfaust von Christopher Marlowe. Ich denke gerne daran zurück, weil das...
Warum war der unsäglich?
Naja, das Stück ist krude, und da hatten wir einen kongenialen Regisseur, der das so vom Blatt weg mehr oder weniger dachte, das funktioniert so. Und das war immer so ein bisschen das Gefühl, so Tispiskarren, man fährt irgendwie mit so einem Planwagen vor, reißt die Plane auf und spielt dann so in diesem kleinen Wägelchen Theater. Es war irgendwie dilettantisch, erbärmlich. Ich habe hervorragende Kollegen gehabt, ich habe selten so gelacht auf der Bühne, unfreiwillig, lange und ausdauernd. Und die beiden Hauptdarsteller müssen uns gehasst haben, aber ich glaube, sie haben es mir heute verziehen.
Hier ist das Radio, vorsichtig.
Nein, aber tatsächlich.
Wir senden bis Mallorca, also das hört jeder jetzt.
Das ist aber nicht tragisch. Also okay, dazu stehe ich auch. Und jeden, den du auf den Urfaust im Jahr 2007 in Feuchtwangen ansprichst, der wird erstmal in die hohle Hand kichern und dann sagen, ja, ja, ich erinnere mich.
So ungefähr. Okay. Ja gut, finde das jetzt auch nicht so schlimm. Man darf ja im Nachhinein auch mal kritisch über seine Vergangenheit nachdenken oder über die oder auch
ja,
mal
muss
lachen.
Muss man
oder
ja
auch
so
mal lachen über das, was man gemacht hat.
Ich muss ja
hat,
wissen, oder? Wo ich demnächst aus dem Weg gehe oder was ich nicht mehr machen möchte. Also natürlich muss ich mich kritisch damit auseinandersetzen.
Du bist dann irgendwann auch dort gelandet, wo der Kollege herkommt, nämlich in Hamburg.
Ja, da war ich auch mal. Ja.
Das ist ja recht, also für uns Nicht-Theatermenschen, das Thalia-Theater ist eigentlich sehr populär. Mhm. Also das kennt man eigentlich in ganz Deutschland. Was ist denn das für ein Theater? Ist das wirklich so besonders oder ist es einfach eins Theaterhaus wie tausend andere?
Nee, das kann man nicht sagen. Es genießt natürlich einen unglaublichen Ruf und auch, sagen wir mal, aufgrund der Individualität dieser Schauspielernaturen, die sich da aufhalten, das sind alles grandiose Solisten, die meisten zumindest, oder also in der Zeit, in der ich dann da war, dieses eine Jahr, es war ja auch nur für eine Produktion.
Okay.
Also ich war schon von der Palette dieser Schauspieler, da waren dann 35 Leute im Ensemble oder so und jeder auf seine Art grandios, was nicht heißt unglaublich vielfältig und immer wieder neu zu erleben in verschiedensten Stücken, aber es waren einfach ganz starke Schauspielerpersönlichkeiten und da ist im Grunde jeder Einzelne, war auch zu der Zeit, würde ich sagen, mit ein Aushängeschild dieses Theaters. Mhm. So.
Okay. Später hatte ich dann deinen Weg ja tatsächlich nach Stuttgart geführt. Mhm. War das dann irgendwie die Brücke nach Ulm?
Also ich bin immer weiter südlich abgerutscht, in der Tat. Also habe ich nie vorgehabt, aber hat sich einfach so ergeben. Und Stuttgart war in der Tat die Brücke nach Ulm, weil ich hatte mich dann ja in der Zeit, als ich in Stuttgart gespielt habe, das war Don Carlos, habe ich mich ja auch beworben und Andreas, unser Intendant, Herr von Stutnitz, kam dann eben auch gucken und hat mich hinterher angerufen und der zweite Mensch, den ich angerufen habe, war Jörg und habe ihn gefragt, du kennst doch den von Stuttnitz und der hat mich angerufen, was soll man denn da machen?
Ich brauche eine Wohnung.
Ja, genau, ich brauche eine Wohnung, das hat Jörg dann auch noch vermittelt.
Hat er den schwäbischsten aller Vermieter,
weiß ich, oder? Ja, allerdings, den habe ich. Nein, und so bin ich dann, Andreas kam gucken und hat mich dann angerufen, wir haben uns getroffen, besprochen und dann bin ich hier gelandet.
Das war 2010.
Genau,
ja. Hast dich denn jetzt inzwischen mit der Stadt Ulm angefreundet und mit der Kehrwoche und so, weil du gerade sagst, der schwäbischste aller Vermieter?
Na, das ist das Tolle in diesem Haus. Kehrwoche, ja, und wenn die Treppe dreckig ist, macht das auch immer irgendwer. Mhm. Aber da gibt es jetzt keinen...
Kein Kehrwochenschild?
Nein.
Ja, also gut, das ist die einzige Ausnahme, aber wir haben hier eine Vokabel gelernt, die für so viel taugt, das hebt, oder? Mhm. Das hebt noch?
Ja, ja.
Das ist der Schwabe noch. Und das hebt... Das haben wir vorher so nicht gewusst, dass das geht.
Ja.
Was alles noch hebt.
Ja, das kenne ich. Ich hatte auch so einen Vermieter.
Nein, also das ist wirklich das ist überhaupt
super,
nicht.
Das hebt noch lang.
Oh, das hebt noch lang, ja.
Überhaupt nicht dramatisch.
Ich wäre froh, wenn Mike Küche so aussieht.
Ja, aber genau.
Okay, wollen wir mal nicht so sehr bissig sein. Eine deiner ersten Rollen oder eine deiner frühen Rollen in Ulm war in der Rocky Horror Picture Show, ne?
Ja, ich glaube im zweiten Jahr.
Oder?
Ja.
Ah, doch.
Das da war ich,
Wilhelmsburg ist ja.
Ich glaube, Wilhelmsburg war das zweite Jahr. Okay. Ja, müsste ich jetzt rechnen, kann mich aber auch verrechnen. Also sagen wir, es stimmt, es war eine meiner ersten Rollen. Da war ich aber auch Wiederholungstäter, weil wir das in Kiel schon gemacht hatten.
Ah, du kanntest das, hast quasi das Musical-Fach schon mal belegt gehabt?
Ja, ja, also in Kiel.
Gleiche Rolle?
Gleiche Rolle auch. Und jetzt, wenn ich es nochmal machen muss im Laufe der Karriere, würde ich dann. Ach, ich weiß nicht, vielleicht gern was anderes machen. Aber es muss auch nicht dann wieder Rocky Horror Show sein.
Ja, es gibt ja noch mehr Musicals.
Ja, wobei ich eher das gesprochene, nicht das gesungene Wort bevorzuge. Okay. So. Ja, ich singe nicht so gerne wie andere Kollegen.
Hey, Janet. Die Plattform auf der 102. Zwei Herren, deren aktuelle Wirkungsstätte das Ulmer Theater ist. Die 23. Ausgabe der besten Droge der Stadt. Am vorletzten Sonntag war der Schauspieler Volkram Ziesche im Tatort in einer schönen Nebenrolle zu erleben, den das Ulmer Publikum vom Theater am Karajanplatz kennt. Auch ihr beide habt schon mehrfach im Filmgenre gearbeitet. Lasst uns mal ein wenig darüber reden. Fabian, du warst auch schon in einem Tatort zu erleben. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, zu erleben klingt grandios. Also erstmal hatte ich nur einen Drehtag, Volkram hatte glaube ich vier. Hatte auch, sagen wir mal, eine wirkliche Rolle. Ich war der Leiter eines Soko-Teams und hatte, immerhin eine schöne Einleitung in die Situation als Text, kam dann da zum Set Und dann fiel aber sowohl dem Regisseur als auch dem Hauptdarsteller auf, ah, das haben wir doch eigentlich im letzten Take schon gesagt oder so, brauchen wir die drei Sätze am Anfang noch? Hat der Regisseur gesagt, nee, brauchen wir nicht. Und so waren von meinen 6 Sätzen nur noch 3 übrig,
okay,
die dann im finalen Cut so gelöst wurden, dass also meine Stimme schon reinkam in die auslaufende Szene vorher. Dann war der Schnitt auf mich, wie ich gerade noch einen Satz in die Kamera sage, mich dann zum Hauptdarsteller drehe und den Rest quasi nach hinten in den Raum schicke. Und dann fuhr die Kamera um diesen großen Konferenztisch rum und ich bin, glaube ich, noch einmal durchs Bild gehuscht. Aber in der Tat habe ich in diesem Tatort mitgespielt und ja.
Es aber liest sich dann so klasse irgendwie, ne?
Und ja, es steht ja auch in der Vita, damit es sich ja, klasse lesen soll. Ja, ich bin ja, wenn ihr damit gerechnet, dass jemand mal nachfragt.
Ich habe dich jetzt schon in ja. der...
Aber ich hatte eine Knarre, ich hatte wirklich, ich hatte, am Gürtel in so einem Holster hatte ich eine Knarre. Die habe ich auch fotografiert für meinen Sohn, weil der das unbedingt sehen wollte. Und das war's.
Okay. Eine Rolle in der Serie Wilsberg hast du auch hinter dir, ne?
Ja.
Sag mal, wie steht eigentlich die Hochkulturbranche denn zu solchen Ausflügen in die niedere Unterhaltungsbranche? Denn interessanterweise tauchen diese Stationen in deiner Theatervita nicht auf.
Welche Stationen?
Die niederen, also sprich die Filmsachen. Wenn man jetzt auch in Ulm auf die Theater wieder geht.
Ach so, ja, nee, das ist aber dem Theater ja vorbehalten, ja? Die da reinzusetzen oder nicht. Also auf meiner privaten Homepage steht das ja alles
ne? am Start.
Also da stehen nur die Sachen, für die ich mich schäme, nicht mehr drauf. Oder die Produktion, wo ich sage, die möchte ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht haben. Ansonsten steht da schon alles. Nein, also Ruhe, ich will das gar nicht trennen. Also das eine ist... Schauspiel, so wie wir es gelernt haben und vielleicht auch lieben. Also ich spiele lieber Theater, als dass ich so im Fernsehen was mache. Außerdem, am Theater darf ich Rollen spielen, ist mir bisher im Bereich Film-Fernsehen noch nie geglückt. Es sind dann, wenn dann solche Funktionsrollen, ist, glaube ich, mittlerweile der dritte Banker schon mal gewesen, den ich habe spielen dürfen und zweimal schon Polizist und so. Also das, was wofür man halt auch einen Schauspieler braucht, was man aber auch theoretisch mit einem besseren Statisten besetzen könnte. Hm. Aber am Theater darf ich Rollen spielen und darf einen Abend mitgestalten, was beim Film, Fernsehen, also bis man an den Punkt kommt, dauert das. Und da muss man sich entscheiden für diese Karriere, das muss man auch wollen.
Verstehe. Jörg Heinrich, bei dir war das ein bisschen anders. Dein Name ist auch schon mehrfach im Abspann von Filmen zu lesen gewesen. In einem Trailer, den ich gefunden habe, bist du ein böser Onkel.
Ja.
Ja? Auf dem Plakat bist du nur mit einer E-Gitarre begleitet zu sehen, schon wieder nackt.
Ja, genau.
Was war das denn für eine Rolle?
Ja, also den Regisseur habe ich kennengelernt in Saarbrücken. Der hat ein Theaterstück inszeniert, was Urs Odermatt, so heißt der Regisseur, abwechselnd macht oder versucht wenigstens im Theater zu arbeiten und Filme zu machen. Da haben wir uns kennengelernt und er hat einen eigenen Stoff von sich selbst umgesetzt, den er schon an einem Theater gemacht hatte. Also im Grunde war das eine Kinoproduktion in der Schweiz, haben wir die gemacht, die sehr theatralisch war, auch in der Form. Das Ergebnis ist ziemlich theatralisch für einen Film. So dass es eigentlich, ich hatte zwar 27 Drehtage und habe das ganze Brimborium voll erlebt und die ganze Aufregung und Catering und viele Leute am Set. Aber die Umstände waren zum Beispiel, was das Drehverhältnis angeht. Drehverhältnis ist das Verhältnis von dem, was aufgezeichnet wird, zu dem, was gesendet wird tatsächlich. Mhm. Wir hatten ein Drehverhältnis von 1 zu 15. Beim Tatort zum Beispiel, was ein hohes Drehverhältnis hat, sind das 1 zu 5 oder 1 zu 7 vielleicht.
Okay.
So.
Wie ist denn dein grundsätzliches Verhältnis zum Film? Also wir haben ja jetzt gehört... Fabian spielt sehr gerne Theater, weil er dort Rollen hat. Wie sieht das bei dir aus? Wie empfindest du das für dich?
Ist bei mir genauso. Die Sache, also diese beiden Berufe unterscheiden sich zu stark. Es wird so wenig, man hat so wenig Zeit zu, wenn man so eine normale Filmproduktion macht, Dinge zu entwickeln. Und das ist eigentlich das, was unsere Stärke ist. Dinge, von denen man glaubt, am Anfang nicht weiß, dass man bei ihnen enden wird, bei einer Probe zu entwickeln. Das ist tatsächlich das, wofür wir auch gut bezahlt werden nicht, aber einen Hauptteil unseres Geldes kriegen wir dafür, dass wir halb redaktionell oder investigativ oder wie so interessierte Wissenschaftler an bestimmten Phänomenen arbeiten.
Also die Rolle gestaltet.
Ja, sehr stark redaktionell. Und diese Möglichkeit gibt es nicht beim Film, oder?
Nee, und vor allen Dingen die Freiheit, die wir haben im Theater, im Film ist es ja so, wenn man die klassische Auflösung hat, also erstmal eine totale, dann eine halbtotale, dann kommen die Close-Ups, also dass man quasi das, was man bei der Totalen hatte und was als gut befunden wurde, zu reproduzieren. Also diese Freiheiten, die wir haben, abends bei einer Vorstellung, wenn man sagt, nein, mir ist jetzt danach mal die Bühne etwas weiter zu kreuzen oder tatsächlich den Kollegen mal länger als üblich nicht wahrzunehmen, weil ich im Moment als Figur das Bedürfnis habe, das zu tun, sind natürlich Sachen, die man bei diesem nachträglichen Auflösen einer Szene in kleines Schnittmaterial, wie es dann beim Film so gemacht wird, da kann man nicht mehr groß improvisieren. Da kann man, wenn man gesagt hat, ah okay, den einen Take, dann hätte ich vielleicht noch besser machen können, wenn das als gut befunden wurde und abgenommen von der Kamera, vom Ton, vom Regisseur, dann ist das ein für alle Mal konserviert und da gibt es so wenig zweite Chancen.
Ja, und so. Ich bin echt nicht not amused darüber, dass im europäischen, vor allem im deutschen Film- und Fernsehwesen wird so viel abhängig gemacht von der Darstellung des Schauspielers. Und viel weniger als von der Auflösung der Kamera, vom Licht, von der Art und Weise, wie ein Film geschnitten oder überhaupt erzählt wird. Ja? Lars von Trier und so, solche Leute und Schweden und Briten sind da echt eine Ausnahme. In Deutschland ist das wirklich, du musst fast alles spielen als deutscher Fernsehschauspieler. Also alle Emotionen, alle Zustände, das ist ein bisschen fad.
Also wird dir für deinen Geschmack ein bisschen zu wenig über das Medium Film transportiert und zu viel über den Schauspieler?
Ja, okay. Ja, und solche Sachen wie ein Tatort, die sind natürlich genormt, wenn man so will. Ja. Ne? Also da ist, und wie ich es auch vorhin schon sagte, so diese Auflösung von Szenen in einzelne Einstellungen, im Grunde ist das ja immer Schema F. Man ist ja überrascht, wenn man mal so eine Blockbuster-Produktion irgendwie sieht. Natürlich, das ist dann auch digital generiert oft, aber wenn man sieht, wie die mit ihrer Kamera umgehen, wie frei, wie die sich erlauben, mit merkwürdigen Winkeln zu arbeiten auch, sowas sieht man ja im deutschen Fernsehalltag eigentlich nicht.
Ja, das richtig, ja. Hättest du oder hättet ihr denn einen heimlichen Wunsch in puncto Film, mal mit einem Schauspieler oder mit einem bestimmten Regisseur, mit dem ihr gerne zusammenarbeiten würdet? Also so ein heimlicher Wunsch, sozusagen, das wär's mit dem Mann oder mit dem Regisseur oder mit der Frau hätte ich gerne mal einen Film.
Jetzt, ich gucke jemanden ausschließen. Ich möchte Til Schweiger ausschließen an dieser Stelle.
Oh, das waren jetzt atmosphärische Störungen. Den Namen hast du nicht verstanden. Okay. Junge, du bringst dich um jeden Job.
Aber, er sägt gerade sehr an seinem Ast. Ne?
Ja, absolut. Ja, und egal. Wir wollen uns nicht drüber auslassen. Nein, aber ansonsten bin ich in der Landschaft einfach viel zu wenig zu Hause, als dass ich sagen könnte, ja, der... Früher war es mal so für Tatort, Hajo Gies gab es mal einen Regisseur, der hieß so, der war, hat viel Tatort gemacht auch und wo man dann sagen konnte, ja mit dem, die fand ich immer am besten oder so. Aber dafür bin ich im Moment viel zu wenig Kenner der Szene, als dass ich das sagen könnte.
Bei dir, Jörg, wie sieht's da aus?
Ja, ich könnte jetzt keinen Namen nennen, aber ich mag im Moment sehr eigentlich so schwedische auch Krimiproduktionen, auch so Mehrteiler. Mhm. Die Brücke zum Beispiel.
Mhm. Ja, der ist toll.
Ja, einfach die toll. Art, Dinge zu erzählen, diese Konzentriertheit und die Coolness. Leute, ihr müsst cooler werden im deutschen Filmgeschäft. Ja. Ich glaube euch kein Schwein. Ja.
Bond, James Bond. Die Plattform heute rund um zwei Schauspieler, die am Theater Ulm auf der Bühne stehen. Wir sind schon fast am Ende und wir haben jetzt schon über so vieles gesprochen, was hinter euch liegt. Jetzt reden wir doch endlich mal über die aktuelle Produktion. Die nennt sich Hamilton Rock Space Investigator. Und die ist von dem mysteriösen Autoren, du hast mich vorher korrigiert, J.F. Grotien.
Grotien.
Grotien, das war's. Und ich habe Grotien gesagt.
Grotien.
Grotien.
Grotien. Grotien.
Grotien. Auf der Bühne ins Podium habt ihr die gebracht. Wer ist denn dieser mysteriöse Mensch?
Wir haben ihn selbst erst einmal kurz getroffen und er war sehr erkältet und durfte ihm nicht die Hand geschüttelt werden. Er hatte einen Sekretär dabei. Also er hat... Er saß auch so im Halbdunkeln herum. Ja. Wir haben kaum seine Stimme gehört eigentlich.
Das war schon eine merkwürdige Begegnung, ein extrem schreckhafter, verhuschter oder sagen wir mal sehr scheu. Auf seine... Scheuer Mensch, scheu ist ein gutes Wort dafür. Ja, also...
Das sind die großen Autoren der Weltgeschichte eben, ne?
Ja. Ich vermute, aber dass er die Zeit gefunden hat, eben aus seinem Domizil, wo war es, Caracas, zu uns zu finden, war schon sehr angenehm.
Er sah auch ziemlich durchgenudelt vom Flug aus.
Ja.
Ja, plus die Erkältung und so weiter. Ah,
genau. Tatsächlich ist Hamilton Rock ja kein übliches Theaterstück im klassischen Sinn, sondern ich würde es so, wie man es liest, sondern eher so ein inszeniertes Hörspiel. Kann man das vielleicht so am besten sagen? Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, die noch nicht in der Vorstellung waren. Was passiert da? Sitzt ihr im Kreis und erzählt euch was oder?
Nein, also im Grunde ist es wie so ein Live-Hörspiel, was man jetzt zum Beispiel kennt von den drei Fragezeichen, die ja mittlerweile große Hallen und Stadien füllen mit ihren Live-Hörspielen. Also es ist quasi vom Blatt performter Text, situativ. Allerdings, also man spielt wie im Hörspiel üblich mit Stimme und Sprache. Also es ist jetzt, gibt jetzt keine körperlichen Eskapaden da. In der Tat sitzen wir nicht im Kreis, aber es ist auf einer Art Podest. Jeder Spieler hat für die, seine Figuren eine kleine Bühne. Es wird aber im Sitzen performt und es ist im Grunde wie eine gute szenische Lesung, wenn man so will. Und es nennt sich Live-Hörspiel, weil es halt eine Lesung ist ja auch oft einfach ein Prosatext und es sind halt Dialoge, es sind Szenen, Situationen und so kann man sich das vorstellen, das Ganze mit Licht und Musik und auch gewissen Effekten immer wieder aufgepeppt. So würde ich das deklarieren als Live-Hörspiel.
Und um was geht's eigentlich in diesem Stück?
Naja, wir haben es da mit einer Hauptfigur zu tun, die so ein bisschen herumfischt in dem Marlowe-Bogart-American Detective-Klima. Auch mit ganz vielen Off-Texten. Also ich kann zum Beispiel jetzt live on air ein bisschen von dem Anfang performen.
Bitte, ja, bitte, so drei, den höre ich immer wieder gerne.
Stellt sich einfach ein sublimes Jazz-Thema vor, so ein bisschen steamy New York-Brooklyn-Theme. Und dann fängt Hamilton Rock an. Hamilton Rock, Private Investigator. Das ist der Schriftzug auf der Milchglastür meines kleinen Büros in Brooklyn. Hinter der Tür liegt die New York Post auf dem Boden, die der Zeitungsjunge durch den Briefschlitz gezwängt hat. Die Luft ist schwer von kaltem Zigarettenrauch. Der Kühlschrank in der Ecke gluckert leise, während der Deckenventilator monoton durch die Luft rührt. Und das ist nur die Beschreibung seines Büros. In unserem Stück, der Autor hat sich lange geziert, etwas über Zeitreise zu erzählen. Aber in dieser Doppelfolge macht er es. Er wird also ganz andere Dinge zu beschreiben haben, nämlich Jesus von Nazareth bei merkwürdigen Dingen.
Bei der Verrichtung alltäglicher, ja, zum Beispiel Dinge sozusagen. Nein, und das ist das Schöne, diese Erzählfunktion, die der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur Hamilton Rock eben auch hat, das ist das, was bei uns an dem Abend das Bühnenbild baut, die Szenerie baut, all das, was man entweder über großartige, pompöse Soundkulissen einführen kann, was die quasi als Background unter den Dialogen dann liegen, aber dafür gibt es diese Hamilton Rock-Figur auch, der also mit all der Verwunderung, die man auch als Zuschauer und Zuhörer dann haben darf, wenn man diese Szenerie gebaut kriegt, uns die Locations baut, erzählt, erläutert, seine Haltung dazu mit veräußert. Und das macht einen großen Spaß aus. Gerade diese Off-Texte, finde ich, sind dem Herrn Grütin immer wieder sehr gut gelungen.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen zu dem Grundkonzept erzählen. Ja. Space Investigator, also dieser New Yorker Detektiv, so aus den Ende 40er, Anfang 50er Jahre, ist vom Universum, vom Sternenrat des Universums mehrfach ausgewählt worden, Galaxien zu retten, auch die Welt zu retten. Also das sucht er sich gar nicht aus, das haben die bestimmt, weil er es immer wieder schafft. Und das ist das Setting. Wir haben also einen Detektiv aus dieser Zeit, der im Weltraum so Welten zu retten hat.
Und wenn man sich dann noch diese lakonische Grundhaltung, also es hat ihn nie jemand gefragt, ob er das machen will, er ist da irgendwie reingerutscht und tut die Dinge auch mal mehr oder weniger widerwillig, hat dieses leichte, so ein leichtes Grandlergehen auch immer, was man so, ach, diese Scheiße und so, also das ist...
Ja, und der Autor hat ihm die Möglichkeit gegeben, komplett amoralisch zu sein. Der darf alles sagen, alles machen, politisch inkorrekt sein und das ist schon erfrischend, oder? So eine Figur.
Ja, herrlich.
Der auch alles scheißen darf.
Also, wenn ihr beiden euch jetzt sehen könntet, es scheint euch verdammt viel Spaß zu machen, weil eure Augen glänzen geradezu, wenn ihr drüber erzählt.
Das liegt am Licht.
Ah, ja, ja, genau.
Das ist alles ein Trick of a light.
Yes.
Okay, das Stück ist ja schon einige Mal gelaufen. Wir haben noch weitere Aufführungen. Ich erspare euch jetzt die Frage, die ich immer wieder den Schauspielern stelle. Wie oft und wann kommt es denn noch? Weil meistens sagen sie, also es läuft noch am 12. Februar, am 27. Februar, am 18. März und am 22. März und da ist dann definitiv Ende.
Man weiß ja nicht, wenn man uns die Bude einrennt, gibt es bestimmt noch eine Zusatzvorstellung.
Okay,
Ja. Aber trotzdem die Bude einrennen bis zum 22. März.
Okay. Ja, ich sehe auf die Uhr. Wir sind am Ende der Stunde angekommen. Das waren Jörg Heinrich mit dem Bindestrich in der Mitte und der Fabian vom Theater Ulm. Wunderschön, dass ihr da wart. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Einmal mehr, das war heute die 23. Sendung vom Ulmer Theater. Weiterhin toi toi toi, viel Erfolg mit Hamilton Rock und mit allen anderen Dingen, die da kommen. Vielleicht kommt ja nach Hamilton Rock wieder irgendein Teil 2 oder so, man weiß es nicht. Ne? Vielleicht findest du ja auch noch endlich deine Band.
Ja, Leute, also tighte Schlagzeuger.
Tighte Schlagzeuger, ja, okay. Gut, mein Name ist Rainer Markus Walter, das war die Plattform rund um das Theater Ulm. In der nächsten Ausgabe, die nächste Ausgabe dieser Reihe hört ihr am 9. März. In diesem Sinne einen schönen Tag noch und tschüss.
Ja, tschüss.
Moin, moin.
Das war die Free FM Plattform auf der 102.